Also hast du sowas.
Wenn du ein Hengst wärst, was wäre dein Balzruf?
Was ist ein Balzruf?
Nein, zum Beispiel ein Elch macht ungefähr.
Hatten wir das nicht auch auf dem Komz mit dem Balzruf?
Bestimmt.
Safe, als wir beim Essen standen.
Eine meiner Lieblingsfragen.
Und ich weiß noch meinen Balzruf. Max Seidel!
Und damit herzlich willkommen bei 21 Quadrat mit der Balzruf-Küche.
All Gute, ihr Protestwähler, Waldemar Manfred Freikopf präsentiert eine weitere illustre Folge des einzigen Podcasts, der auf Laurins Balkon aufgenommen wird. Heute geht's um Schwachsinn und dann um Ängste. Toll, toll, super toll.
Ich trage ein schwarzes V-Neck-T-Shirt aus Fairtrade Baumwolle. Gekauft auf grundstoff.net und begrüße Max Seidel, Lilly Hun und den abwesenden Dennis Palluch zu dieser ramondischen und tiefgründigen Folge dieses wunderbaren und einzigen Podcasts Deutschlands. Wie geht's euch denn, Leute?
Ich bewundere bei deinem V-Neck-T-Shirt deinen Abdruck, also deine Röte ein wenig.
Sieht man Brusthaare?
Wir zusammen erreicht
sieht
haben.
Man Brusthaare? Max, ich könnte in einem Ganzkörper-Parker eingeschlossen sein und man würde meine Brusthaare sehen. Und sie sind majestätisch.
Bisschen rot geworden bist du schon, ne?
Erst rot und jetzt langsam wieder weiß.
Erzählt doch mal dem aufmerksamen Zuhörer, wo ich rumgetrieben habt.
Genitalien sind wir gefahren. Shoutout an die zwei Leute, die auch die letzte Folge gehört haben.
42.
Wir haben uns auf Sardinien aufgehalten, Lilly und ich, die letzten 7 Tage.
Sagt man auf Sardinien oder auf den Sardinien?
Es ist eine Insel, also sagt man auf Sardinien.
Gut, genau. Weil viele sagen auf den Sardinien.
Nein,
Quatsch, das
niemand
ist
sagt
Blödsinn.
Das.
Safe sagen das
Du warst gerade der erste Mensch in der Menschheitsgeschichte, der das gesagt hat.
Niemals, ich wette mit dir, dass Leute das sagen.
Du hast dich gerade als der dümmste Mensch der Welt geoutet.
Ich wette mit dir, dass das Leute sagen.
Kleine Umfrage jetzt zwischen den Hörern. Schreibt doch mal die Soundcloud-Kommentare, was ihr so denkt. Wir können ja auch im Voting auf Facebook. Nein, machen wir nicht.
Machen ja? wir nicht, nee. Genau, wir waren auf Sardinien.
Oder den Sardinien.
Nein. Und haben dort 7 Tage wunderschönen Urlaub gemacht und haben diese Insel auch bewundert und bereist.
Und bereichert auch.
Und bereichert.
Also ich zumindest meine Anwesenheit.
Naja.
Und angereichert.
mit 5 Liter Wein in einer Pulle. War super, ist tolle Idee. Ich fand das sehr effizient gedacht, vor allen Dingen. Mit einem Pool, wie nennt man das nochmal?
Ein Infinity Pool.
Ein Infinity Pool. Ich wusste nicht, dass das einen Namen hatte.
Ich
dachte,
weiß nicht, was das ist.
Ein Pool ohne Rand. Das ist eigentlich ein Pool ohne also wo
also ein endloser Pool.
Wo es keine wirkliche Ecke gibt, sondern es geht über die Ecke. Du hast dir sehr viel eingeschenkt, Laurin.
Laurin hat gerade 5 Liter Wein.
Laurin will richtig loslegen.
Jetzt habe ich mir die halbe Flasche eingeschenkt.
Das ist
halt doch saufen geworden.
Nun.
Eigentlich muss man das.
Noch eine Kerze, Alter. Wie viele Kerzen?
Man muss das Ambiente mal ein bisschen beschreiben.
Richtig.
Weiß man gar nicht.
Max Seidel, wo befinden wir uns denn?
Wir befinden uns gerade auf einem wunderschönen Balkon. Direkt draußen vor Laurins Küche. Es ist eine laue Sommernacht. Es dämmert schon langsam.
Wir haben Curry gegessen.
Oh mein Gott, die Kerze lebt.
Wir haben Curry gegessen.
Wir haben, genau, Lilly hat wunderbar gekocht. Ich habe sehr viele Kerzen angezündet mittlerweile.
3.
Und, wir hatten eine kleine Kerze, 4. die einfach nicht leben wollte, sehr lange. Aber
wir wollten einfach mal so eine sehr freundschaftliche Runde hier mal veranstalten, indem wir einen Kochabend zusammen haben, wie die restlichen Mitte 20-Jährigen.
Quasi, wir haben heute Abend mal so getan, als wären wir Freunde, das willst du damit sagen, oder wie? Sehr gut. Ja,
genau.
Haben wir auch ganz gut gemacht.
Ja.
21 Quadratmeter Wohnfreunde.
Darauf stoße ich doch an.
Stoßen wir doch darauf mal an.
Oh, der war richtig gut.
Okay.
Wunderschön.
Mein Glas klingt am besten.
Und auch an euch ein Prost. Oh. Irgendwas brennt da, außer der Kerze, oder? Sieht das nur so aus?
Sieht nur so aus.
Tatsache.
Ja, fast so schön wie auf Sardinien hier auf dem Balkon von Laurin.
Ja, die Aussicht ist ähnlich. Wir sehen auch bis aufs Meer hinunter. Den Infinity Pool, den wir hier in Darmstadt haben.
Weißt du, was das Krasseste war? Im Übrigen, das Erste, was ich mir gemerkt habe an diesem Ferienhaus, wo wir drin gelebt haben, dass die WMF-Besteck hatten. So ein Besteckset von WMF. Und das hat mich so geflasht. Und irgendwie, ich weiß nicht, was das für mich bedeutet, dass ich von einem Besteckset einfach geflasht bin.
Was bedeutet WMF? Hat das eine Bedeutung?
Das ist diese teure
World's most famous.
Mir fallen so viele Dinge mit, Ficken hinten dran ein, aber ich werde sie alle nicht sagen.
Nee.
Bestimmt irgendwie sowas wie Waldemar Manfred Freikopf oder so.
Bestimmt. Das ist bestimmt
ein Name. Oder wir machen Flieger. Die waren nämlich früher ein Flugzeughersteller.
Nein.
Nein?
Ich glaube nicht.
Vielleicht auch, was gibt es denn für ein Besteck? Gibt es irgendeinen Begriff für Besteck, der mit F beginnt?
Ich denke irgendwie, dass es Englisch ist. Fork.
We make forks. Klar.
Make forks. Ja, genau. Aber das der Infinity Pool hat mich ja gar nicht interessiert, sondern eigentlich nur das Besteck.
Okay, das heißt, wenn du in eine Wohnung reinläufst und du siehst WMF-Besteck, das ist da direkt für dich ein Indikator dafür, aha, fuck, diese Personen sind wirklich reich.
Ich sag doch, es brennt was.
Nee, die Kerze brennt einfach nur sehr
beziehungsweise
heftig.
Beziehungsweise vielleicht gar nicht so, dass, ja, vielleicht auch reich, aber das ist das Zweite, woran ich denke, eher so, wow, ihr habt einfach...
Scharfe Messer.
Ihr kümmert euch um euer Besteck, wie wichtig das ist.
Lilly beurteilt die Leute nämlich nach ihrem Besteck.
Ja, genau. Ich gehe auch in eine WG oder sowas und die haben dann Plastiklöffel da liegen. Dann sage ich einfach, ihr seid
Menschen dritter Klasse.
Assis.
Abschaum. Ihr würdet in der Titanic ganz unten liegen, das ist mein Weinglas.
Dafür bin ich aber auch, nur damit die Hörer das verstehen, ich habe gerade aus Versehen Lillys Weinglas anstelle meines genommen. Cheers. Ich bin dafür auch bekannt. Ich bin ein notorischer Weinglasdieb oder generell Glasdieb. Oder auch Flaschendieb, weil ich kann generell, egal wie jetzt in diesem Moment, mein Glas befand sich locker, also circa einen halben Meter von Lillys Glas entfernt und ist deutlich voller. Also es gibt sehr viele Gründe, es für mein Glas zu halten eigentlich. Aber ich bin sehr schlecht darin, aus irgendeinem Grund Gläser auseinanderzuhalten und Flaschen. Ich glaube, selbst wenn die eine andere Farbe hatten, könnte ich es nicht. Ich greife einfach zu.
Das ist deine Glaslegasthenie oder was?
Das heißt, Vergewaltiger dieser Welt, macht euch bereit. Wer mir Roofies verabreichen will, gar kein Problem.
Lauren Stürmer, ich greife einfach zu.
Was hast du so gemacht, lieber Max, während wir uns in 35 Grad gegrillt haben?
Ich war ein fleißiger deutscher Bürger. Und wie sich das so gehört für einen fleißigen deutschen Bürger,
warst du unzufrieden.
Richtig, genau. Müde, unzufrieden, schlecht gelaunt, hab meine Frau geschlagen. Ja.
Machen das die Deutschen so?
Oder?
Ich weiß nicht, sind wir bekannt als Frauenschläger?
Ist das jetzt so ein Moment, wo man sagt, ha, mach dir auch so und dann gucken alle so und man ist so, ja, ich auch nicht. Oder?
War nur ein Gag.
Ja,
Frauenschlag würde ich nie machen.
Ich meine, treten? Na, okay.
So ging es Chris Brown bestimmt auch damals.
Wahrscheinlich, ja. Wie ich dachte, das machen alle so. Alter, das war nur ein Witz.
Ja. Und dann,
ja. Ja, und fleißig und deutsch, wie ich war, habe ich sowohl Praktikum gehabt, als auch gearbeitet, als auch meine Bachelorarbeit nahezu fertiggestellt.
Wow.
Und wenn wir uns das nächste Mal hören, bin ich vielleicht ein freier Hauself.
Ich hatte so gehofft, dass du Schmetterling sagst oder so.
Ich einfach so Hauself
ganz,
auch gut.
Ganz anderes. Freier Hauself.
Ich hätte Max wirklich gerne als Hauself, so wie Dobby ungefähr.
Ich auf gar keinen. Der Max ist der Hauself, der in dem Haus, des Königs beheimatet.
Creature.
Schwieriger Satz. Genau. Creature. Ich wollte jetzt nicht direkt einen Fachbegriff um mich werfen, aber ja, Creaturus Maximus, genau. Das wäre Max ab einem bestimmten Punkt. Der wäre vielleicht zwei Minuten Dobby. Und dann wäre er Creature.
Also heute habe ich euch voll gut bedient. Ich habe die ganze Zeit Essen geholt.
Du bist noch Dobby.
Ja.
Du hast Essen geholt.
Das war schon alles. Ich habe dir Wein eingeschenkt.
Also du hast dir nicht Essen gekauft, sondern du hast einfach deinen Teller befüllt und bist an den Tisch gegangen.
Als Hauself kauft man auch kein Essen ein, oder? Man hat ja kein Geld dafür.
Na gut, aber irgendwo muss das Essen herkommen und die Magier kaufen das sicher nicht selbst.
Ja, das stimmt natürlich. Die haben total krasse Ohren. Ich glaube, jedes Tier würde lustig aussehen mit sehr großen Ohren, also mit großen Menschenohren. Stell dir mal so eine Fliege vor, aber so richtig überdimensional große Menschenohren. Oder ein Hund mit so großen Menschenohren. Ich glaube, jedes Tier würde damit lustig aussehen.
Generell überdimensionierte Sachen sind einfach sehr lustig. Ein sehr großes Telefon zum Beispiel, bei dem du die ganze Zeit zwischen Hörer und Muschel wechseln musst, weil es so weit weg voneinander ist, auch sehr lustig.
Ja. Große Schuhe, eine große Nase.
Sehr lustig. Max, sag mal, was sind denn so Sachen, wenn du in eine Wohnung läufst, wo du sagst, ah fuck, ihr seid ja ultrareich. Bei Lilly ist es ja offensichtlicherweise das Besteck.
Puh, das ist eine gute Frage.
Also ich, zum Beispiel bei mir wäre es, wenn jetzt so ein Jetski in der Eingangshalle hängt.
Mhm. Aber nur dann. Nee, so also alles richtig. Andere wäre halt, also auch so ein Porsche wäre halt.
Ja. Ein Kamin, ich finde Kamin krass.
Ein Kamin?
Ja.
Ein Ofen. Muss schon ein echter Kamin sein, ne?
Ein Ofen ist sowas für, ja gut, den kauft man sich, baut man dazu. Der Kamin ist vorher geplant. Du baust das Haus, du kaufst das Haus und du weißt, Kamin. Der ist am Start. Ist
halt so reich, dass du den Kamin einbauen lässt, aber das spricht ja auch nur dafür, dass du reich bist. Stimmt.
Ich hatte mal einen Freund, der war sehr reich, hat er nie zugegeben. Er war sehr reich. Und die haben ständig neue Fenster einbauen lassen, weil ihnen die Wohnung zu dunkel war. Und da haben sie Wände rausgerissen und Fenster eingebaut. Also viele Fenster sind für mich ein Zeichen für Reichtum.
Ziemlich gut eigentlich sogar, ja. Tatsächlich ist ein Balkon auch ein Zeichen für Reichtum, meiner Meinung nach. Genauso ein Tageslichtbad.
Oh ja.
Ja, also das sind alles so Dinge. Da müssen reiche Leute leben, auf jeden Fall. Nee, also nochmal aufs Jetski-Ding zurückzukommen. Ich glaube, ich habe im Podcast schon mal drüber geredet, aber ich sag's nochmal. Niemand kauft sich ein Jetski, im Urlaub habe ich es auch schon gesagt, niemand kauft sich ein Jetski für irgendwas, außer um damit Spaß zu haben. Ein Jetski hat genau null andere, vor allem das Jetski erfüllt auch genau einen Zweck, nämlich damit für 5 Minuten über die Wellen pezen, bis es langweilig wird. Mehr kann ein Jetski nicht, es kann nicht transportieren, es ist nicht besonders schnell, okay, naja gut, das ist schon relativ schnell, aber du bist damit relativ unsicher unterwegs, du kannst nicht Leute mitnehmen, bis auf eine Person. Ein Jetski kann einfach nix.
Macht das Spaß?
Also ich meine mich zu erinnern, dass ich in der Türkei mal Jetski gefahren bin mit meinem Vater. So als kleiner, wie sagt man, Steppke. Und das war schon ganz nice, ja. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch wir jetzt in unserem Alter, wo der Hängehoden langsam zuschlägt, wer kennt das nicht, der Schlupfhoden, dass wir dann immer größere Probleme auch bekommen beim Jetski-Fahren. Weil die Wellentäler werden ja immer größer, dementsprechend wird die Höhe, aus der dein Hoden quasi geteebeutelt wird auf das Leder des Sitzes, immer höher und dementsprechend auch der Schmerz.
Und wer wäre da im Nachteil? Wer wär's? Nicht der Blutpenis, sondern der Fleischpenis. Der würde dann ja auch wieder mehr nach oben
Eichel
fliegen
quasi,
und dann nach unten klatschen.
Ich sag ja, Fleischpenis, evolutionär komplett überholt. Ich gebe denen noch 5 Jahre. Ja. Dann sind sie alle tot.
Totally relatable.
Gegen die Fleischpenisierung.
Wie geht's deiner Fleischvulva, Lilly?
Ach, der geht's gut, glaube ich.
Fleischvulva ist ein richtig ekliges Wort bei dir.
Ja, total. Ich habe in 2 Tagen einen Frauenarzttermin. Darauf freue ich mich schon unheimlich drauf.
Laurin und ich haben, glaube ich, so ein bisschen off Podcast. Da waren die Mikros aus, haben wir zusammen ein Urologen-Date vereinbart.
Das hatte ich bis jetzt vergessen.
Ah,
aber ja, du hast
stimmt.
Recht. Nach dem letzten Podcast haben wir beide festgestellt, dass wir noch nie beim Urologen waren. Ja. Heißt es Oro oder Urologe?
Urologe.
Mit U, ne?
Wie
der
U. Ja. Nicht Oro wie Gold.
Wie der Uro.
Der Goldgräber. Der
Urologe.
Halt die Fresse, Hund.
Tja, also wenn man auf einem Podcast aufnimmt, hat man natürlich auch diverse Hintergrund, auf einem Balkon den Podcast aufnimmt, hat man natürlich diverse Hintergrundgeräusche eventuell. Wir haben beschlossen, oder wir haben festgestellt, dass wir noch nie beim Urologen waren. Und deswegen beschlossen, wir müssen nochmal zusammen hingehen.
Ja, voll. Einfach mal die Experience.
Kann aber von mir aus auch noch eine Weile warten, ehrlich gesagt.
Du meinst, bis der Prostatakrebs real ist?
Ja, also, wenn, dann muss es schon einen Grund geben, warum jemand einen Finger in den Popo
hat. Was heißt denn eigentlich Uro? Also, weil Logie ist ja immer die Wissenschaft, oder? Mhm. Aber, also Uro, der kümmert sich ja, also er kümmert sich ja nur nicht nur um Pimmel so, sondern auch um Ärsche zum Beispiel, oder? Also, Prostata ist ja,
vielleicht
geht ja Richtung
Unterleib.
Unterleib.
Ja,
aber
Unterleib
dann von
vielleicht.
Einem Mann, oder?
Ja, ja. Das steckt ja dann alles in diesen 3 Buchstaben drin.
Manterleib.
Sonst wird der ja Uroarchologe heißen, zum Beispiel.
Klar, natürlich, ganz normal Latein.
Ja, krass.
Nicht Urologe Frankfurt, habe ich jetzt aus Versehen gegoogelt.
Du wirst so viel verrückte Werbung kommen.
Gemeinschaftspraxis für Urologie in Frankfurt am Main. Öffnet um 8 Uhr Donnerstag.
Gib doch mal ein paar Shoutouts.
Urologie an der Paulskirche, richtig
geil. Nice, geil.
Urologie, Goethestraße, Dr. Salim Mohammed.
Shoutout, Dr. Salim Mohammed.
Sponsert uns.
Das wäre so gut. 21 Quadratmeter Wohnküche gesponsert von Urologie.
Im Übrigen fällt mir dazu ein, es gibt...
Und es würde dann immer laufen, wenn man beim Urologen sitzt und wartet. Sorry, Lilly, dass ich dich unterbreche.
Ich finde ich gut so. Hier. Lilly sollte gar nicht mehr reden.
Dankeschön. Die Urologie von griechisch Uron, Haaren, ist Haaren, ein Teilgebiet der operativen Medizin.
Was? Operativ? Nee, ich will nicht, dass mir meine Prostata
aber das wird. Uro bedeutet das, was am Haaren. Spaß macht. Also gar nicht Poperze, sondern Haaren. Hat gar nichts mit der Poperze zu tun.
Aber was ist denn, wenn ich jetzt Poperzenprobleme habe, gehe ich dann zu jemand anderem?
Zum Rosettenarzt.
Dr. Rosetto.
Urologen behandeln zudem auch Krankheiten der Geschlechtsorgane des Mannes, also der Hoden, Nebenhoden, Samenleiter, Samenbläschen, des Penis sowie der Prostata und decken damit Bereiche der Andrologie ab.
Und damit können wir uns zum nächsten Wikipedia-Artikel vorarbeiten.
Ich muss mal kurz ein Experiment wagen. Seid bitte aufmerksam.
Okay.
Hodensack.
Ein bisschen gegrinst habe ich.
Ja, beide ein bisschen gegrinst.
Auch schon.
Okay, gut, ihr seid beide.
Aber wegen Rosettenarzt eigentlich immer noch. Ist das mir ein bisschen.
Auch heute, auch hier kurz der Hinweis für alle unaufmerksamen Zuhörer: beim letzten Mal wurde natürlich gesagt, ne, man kann nur Sexualkundeunterricht mitmachen, wenn man nicht bei dem Wort Hodensack lacht.
Hodensach.
Hodensach lackt.
Ja. Wenn ihr einen Hund hättet und ihr müsstet ihm so einen richtig coolen Namen geben, was wäre das?
Max Power.
Okay.
Okay, nee, warte, ich habe einen viel besseren Namen. Der ist mir im Urlaub eingefallen. Ich finde ihn so gut. Das ist ein sehr langer Name, aber. Und das betrifft nur. Also stell dir einen sehr brutalo aussehenden Hund vor. Oder nein, warte. Einen Hund, der sehr dumm aussieht, aber sehr groß und sehr mächtig wirkt. Ich weiß nicht, welche Hunderasse es gibt, die sehr groß und mächtig und dumm und trotzdem.
Also ein Bulldogge. Bulldoggen sehen schon ziemlich doof
aus. Zum Beispiel.
Aber sind nicht groß.
Und dann würde ich ihn Rolf Hautrowski aus der Weihnachtsklopperei nennen.
Ah, schön, schön.
In der Weihnachtsklopper.
Wie haben wir das gesagt mit David Hasselhoff? Das fand ich auch sehr gut.
Oh. Scheiße, das habe ich vergessen. Nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil es war lustig.
Okay,
okay, war gut, lustig. Gut zu wissen. Kleiner Insider am Rande. Also ja. Lilly, dein Hundename.
Also, jetzt ernst gemeint oder soll ich jetzt einen Joke sagen? Weil in Ernst, ich habe mir fest vorgenommen, irgendwann später, ja. Irgendwann später will ich.
Darf's auch ausreden.
Will ich zwei Corgis haben. Und der eine soll Mary heißen, der andere soll Pippin heißen. Dann will ich noch zwei andere Corgis haben, also eigentlich vier Corgis, die heißen dann Sam und Frodo. Punkt.
Nerd.
Ich will auch einen Fisch haben namens Gandalf. Das habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall.
Cool. Max, wie wär's denn bei dir?
Mein Hund würde Matze heißen. Weil ich super lustig finde, wenn man so im Park ist und man brüllt so, Matze! Yeah! Oder auch in der Wohnung so und neue Leute kommen und die kennen deinen Hund nicht. Und sagst so, Matze! Matze! Das finde ich super irgendwie.
Warum Matze? Einfach, weil es ein random Name ist.
Es ist einfach so ein random Name und du hast direkt so ein Bild im Kopf, finde ich, von einem Matze. Oder auch Matthias. Man kann auch Matthias sagen.
Ich finde auch generell, ja, normale Menschennamen ist sehr lustig.
Ja, genau, stimmt.
Aber halt so, ich finde, es ist so ein 40er, 50er Name. Das ist so ein, also es können natürlich auch junge Leute sein, die Matze heißen oder Matthias, aber es sind fast schon eher die 40 sind oder 50. Und das finde ich einfach gut. Ulf finde ich auch super.
Ulf. Ich finde auch Günther einen sehr guten Namen für einen Hund. Aber es ist natürlich eine bestimmte Rasse dann.
Ne? Aber so Günther könnte schon fast wieder so abgespaced sein, dass man sagt, ja, ich habe meinen Hund ja ironisch Günther genannt.
Oh, ich bin so ironisch.
Die müssen so ein bisschen, dürfen nicht abgehoben sein.
Der Hund meines Onkels hieß, ich glaube, der ist mittlerweile tot.
Rest in peace.
Eine Schweigeminute.
Hieß Lump. Und ich finde Lump so einen guten Namen für einen Hund.
Komm her, du Lump.
So gut.
Das ist echt gut.
Meine Mutter hatte meine Katze namens Luise. Fand ich auch so, wie so eine alte Dame. Das ist die Luise. Luise die Katze.
Ja, das ist auch cool.
Aber eine Frage, reagiert der Hund überhaupt auf Lump? Weil ich habe irgendwie mitgekriegt, dass Hunde nur auf Is oder Is mehr wahrnehmen.
Das ist nichts, was man so, also man kann es nicht so richtig langziehen. Lump.
Ja, weißt du? Mein Onkel hat immer dann sowas wie Lumpi oder so draus gemacht.
Ja, okay, dann geht das. Dann geht das. Ja.
Das stimmt, weil das kann man schlecht brüllen. So.
Ja.
Das ist auch bei einem Kind, glaube ich,
kann man schon gut brüllen. Lump!
Ja, aber es ist so kurz, weißt du? Ja. Es ist so eine Silbe quasi.
Ja, gut, aber wenn er. Nicht nur quasi. Elisabeth kannst du nicht gut brüllen, finde ich.
Elisabeth!
Ja, okay, aber ich meinte so aggressiv brüllen.
Namen mit R kann man sehr gut brüllen. Sowas wie Ralf! Oder. Renate! Nee, eigentlich darf das eher nicht am Anfang
sein. Wenn du so weit auf meinem Balkon rumbrüllst, dann stehen die bald alle hier unten, die Elisabeth, der Ralf und die Renate.
Was ist ein Name, wo das R in der Mitte ist?
Laurin.
Maria.
Ja, Laurin kann man gut brüllen. Laurin!
Hat meine Mutter auch über viele Jahre eindrucksvoll bewiesen.
Hat deine Mutter auch jemals mal deinen vollen Namen gesagt? Also es gibt doch so eine Angewohnheit von Eltern, dass die dann ihre...
Nein.
Okay.
Laurin Jaro Stürmer.
Genau.
Laurin Jaro Maxim, Marlon, Noemi, Chiara, bla 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 Stürmer.
So wie Pippi Langstrumpf.
Ja, so fühle ich mich ein bisschen. Versteht ihr wegen dem...
Langstrumpf?
Hast du jetzt gesagt. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, Max, dass du das mit mir assoziierst. Sagt er und nippte genussvoll an seinem Wein.
Ihr merkt schon, heute ist einfach so ein bisschen eine lockere, lässige Stimmung. Wir chillen hier so und chillaxen.
Influencer-Lifestyle.
Ich glaube, wir müssen uns langsam eingrooven. Die ersten halben Stunde kommen eigentlich...
Das Mikrofon.
Die kann man eigentlich wegschneiden.
Siehst du, ich habe nur so getan, aber alle haben es erwartet.
Alter, du hast so oft gefurzt im Urlaub. Das ist unfassbar.
Okay, können wir das nicht im Podcast ansprechen? Entschuldigung, es gibt da draußen ein paar Zuhörer garantiert, die mich als
Was,
einen sehr gepflegten Single mit Niveau abgespeichert haben und Akademiker.
Laurin Furz, was?
Nie in meinem Leben.
Der hat ein Arschloch.
Ich würde das Wort Furzen nicht mal außerhalb eines redaktionellen Kontexts in den Wort nehmen.
Furzen ist lustig.
Das ist für mich wie das N-Wort.
Pupsen.
Nurinieren.
Luft ablassen.
Das fängt nicht mit N an, Lilly.
Also das meinst du jetzt. Ich bin da gar nicht drauf eingegangen gerade.
Also, wie lange bist du jetzt in Deutschland, Lilly? 5 Jahre. Kannst nicht mal buchstabieren.
Sag mal, Hi. Wo kommst du her, du? Wo bist denn du her?
Aria,
sag
halt
mal.
Die Fresse. Ach Gott.
Das war immer so ein... Also auch also auf dem Kaff, so in Eichenberg, war das immer so die Frage. Die alten... Omas, also alle, die in Eichenberg gewohnt haben, haben immer so gefragt, ja sag mal, wo bist denn du her? Bist du der Susanne ihre? Also man hat immer so, weißt du?
Ja.
Von der Kerch.
Bist du der Susanne ihre?
Ist aber auf dem Dorf auch ganz gefährlich. Also Deutschland zumindest. Ich glaube, in zum Beispiel Italien ist das wahrscheinlich nicht so. Aber in Deutschland wird immer auch das Kind automatisch sehr krass mit den Eltern assoziiert. Und wenn das Kind Scheiße baut, dann sind eigentlich die Eltern schuld. Denn die haben das Kind nicht wohl erzogen. Was wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen wahr ist.
Ja, voll
quasi
wahr.
Quasi wie das Auge eines Fisches beinhaltet auch diese Lüge einen wahren, harten Kern. Das war eine sehr breite... Ich versuche gar nicht erst zu erklären. Leute, ich wollte eigentlich über was reden.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade ansprechen, dass du über etwas reden
wir reden
wolltest.
Ja eigentlich, wir machen ja gerade nur Schwachsinn hier. Das geht
das
ja.
Ist richtig. Das war die Schwachsinnseinleitung.
Ich hau jetzt mal meinen...
Eine 15-minütige Schwachsinnseinleitung.
Für alle, die jetzt
das
noch dabei
viel
sind...
Zu selten
also es waren
gehabt.
27 Minuten.
Für alle, die jetzt noch dabei sind, jetzt wird's interessant.
Ich hau jetzt mal meinen Hängehoden auf den Tisch und sage...
Erstmal noch ein Glas Wein.
Ich bin ja persönlich, man mag es mir nicht anmerken, denn ich bin ja ein absoluter Tausendsasser und habe eigentlich in meinem Leben alles schon so ungefähr gemacht, was es zu machen gibt. Mount Everest, Mona Lisa.
Oh Gott. Okay,
Toiletten in Bosnien, you name it. Und dennoch bin ich, man mag es nicht glauben, ein sehr ängstlicher Mensch. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein generelles Symptom, vielleicht nicht unserer Generation, aber vielleicht der Menschheit so im Allgemeinen ist. Zumindest seit einigen Jahren, ich würde jetzt mal sagen, so seit dem Zweiten Weltkrieg vielleicht oder so. Ich glaube, wir werden tendenziell immer ängstlicher vor Dingen. Und ich wollte dich mal fragen, was sind denn so für Ängste, die euch vielleicht im Alltag beschäftigen und auch generell so Ängste, die vielleicht so auf Existenz und so weiter bezogen sind, an denen ihr ein bisschen zu knabbern habt?
Ach, wir können das direkt therapeutisch aufarbeiten, eine kleine Angsthierarchie erstellen. Das haben wir mal im Seminar gemacht. Wir sammeln jetzt einfach die verschiedenen Ängste, die wir haben und gehen dann durch, was die konkrete Angst ist, vor was haben wir Angst, wie bereit sind wir, uns mit dieser Angst konfrontieren zu lassen, und dann bilden wir eine Angsthierarchie, also überlegen uns, was davon ist am schlimmsten, was natürlich mit dem Konfrontationsgedanken einhergeht.
Ich habe dir zwar nicht richtig zugehört, aber ich fange jetzt einfach mal
oder?
An.
Oder? Das ist, glaube ich, auch der Sinn des Ganzen.
Ich habe es jetzt auch nicht so ganz gerallt, aber egal.
Ich habe zum Beispiel eine mittlerweile nicht mehr so starke Angst, aber immer noch, also es ist nicht eine Phobie, deswegen sage ich lieber Angst, vor fliegenden Insekten. die rücken, wenn die mir zu nahe rücken und so, ich finde das sehr unangenehm und ich mag es auch nicht so in deren Nähe zu sein und so selbst fliegen, die Bewegungen und so weiter, finde ich unangenehm. Kann man das noch als Angst bezeichnen oder ist das schon zu sehr Phobie?
Nö, würde ich schon als Angst bezeichnen.
Und Psychologe Max Eidel hat das bestätigt, Doktor, Professor, Dottore. Med, Max Eidel.
Angst approved.
Gut, also ich werfe meine Angst vor fliegenden Dingen in den Raum.
Mhm. Ja, Angst vor Wespen, definitiv. Bienen, Wespen. Bienen nicht so sehr, aber eher Wespen. Die sind echt Drecksviecher, die so unberechenbar sind, vor allen Dingen. Das ist das Problem.
Genau, die sind der Joker unter den Insekten.
So, die können machen, was sie wollen. So. Die fliegen auf dich zu und dann würden die sagen, okay, ich lass dich. Oder die sagen, ah, fick dich jetzt.
Und das ist so, wie wenn du einem Teenager ein Maschinengewehr in die Hand drückst und schaust, was passiert.
Oh ja, super.
Die sind ja auch tatsächlich sehr präsent momentan, die Wespen, weil es ja so heiß war. Und
Wespen sind einfach heiß.
Richtig. Und die Wespen, die man sieht, zumindest soweit ich weiß, das sind die nicht fruchtbar sind. Das heißt, die zu töten bringt jetzt auch gar nicht so viel für die Wespenpopulation, weil die ja die Arbeiterwespen sind quasi. Und das gibt einfach immer extrem viele davon. Und dadurch, dass es oft regnet und die Regen einfach nicht abkönnen und das den Flügeln schadet und die da teilweise einfach draufgehen, gibt es immer sehr, sehr viele davon und sehr viele sterben, was gerade ja nicht der Fall war, weil es nie geregnet hat und deswegen sind es gerade so extrem viele.
Generell muss man aber auch anmerken, zur Verteidigung der Wespen, um dann wieder den Bogen zum Thema Angst danach zu schlagen, aber Wespen haben auch sehr viel Angst vor dem Aussterben, denn Wespen sind vom Aussterben bedroht, deswegen ist es gar nicht so cool, eine Wespe zu töten eigentlich. Möchte ich kurz mal? Ja?
Soweit ich weiß, sind es nur verschiedene Arten, oder?
Ich dachte generell mittlerweile so.
Aber es ist auf jeden Fall strafbar, Wespen zu töten.
Genau. Auch Wespennester zu entfernen und so
weiter. Wobei Wespen tatsächlich auch Bienen töten, die wiederum vom Aussterben bedroht sind. Aber jetzt zurück zum Thema Angst.
Max, wovor hast du denn Angst?
Ja.
Ach so, ich dachte, du wolltest es noch ausführen?
Also nö, eigentlich Wespen würde ich jetzt als erstes mal in die Runde werfen. Okay.
Angst approved. Die Angst vor Wespen. Wo wir gerade bei Tieren sind, und ich glaube, ich hatte das auch schon mal erzählt, ich habe immer gesagt, ich habe Angst vor Fischen. Es ist nicht so wirklich der Fall, glaube ich tatsächlich, weil ich komme damit klar, wenn ich so einen kleinen Fisch vor mir sehe, ich finde es schon irgendwie abstoßend, ich finde es nicht so geil irgendwie. Und was ich vor allem gar nicht ab kann, ist die so zu berühren oder wenn die mich berühren oder sehr nah an mir sind, kann ich nicht
abkommen. Isst du Fisch? Also isst du das?
Wenig. Also ich habe sehr lange gar nicht gegessen, also ich habe es tatsächlich gegessen, dann bin ich irgendwann mal auf Lanzarote fast an einer Grete erstickt. Und wir waren da mit einem befreundeten Paar im Urlaub, also meine Mutter und ich. Und das war sehr
klassischer
komisch.
Klassischer Pärchenurlaub.
Ja, das war ein Paar mit deren dazugehörigen Kindern und wir waren eben zusammen im Urlaub. Und der Vater war glücklicherweise Arzt, sonst wäre ich vielleicht daran gestorben tatsächlich. Und er hat mich dann eben so den Heimlichgriff gemacht und dann ist diese Grete wieder rausgekommen.
Okay,
also ich bin
kurz
vorm Ersticken gewesen tatsächlich.
Wow.
Und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich weniger Fisch gegessen habe und das auch nicht mehr mochte, den Geschmack. Mittlerweile esse ich wieder mehr.
Mhm.
Genau, und ich glaube aber, das ist tatsächlich gar nicht so die Angst vor dem Tier an sich, sondern eher die Angst vor so trüben, dunklen Gewässern und vor der Tiefe.
Mhm.
Das ist eher.
Mhm.
Und weil ich finde das sehr, also ich habe da großen Respekt vor. Ich weiß nicht, ob ihr Der Schwarm gelesen habt, zufällig, von Frank Schätzing. Ein sehr gutes Buch, wo es um so eine Intelligenz im Meer geht und das ist sehr viel mit wissenschaftlichen Fakten gespickt, wo es darum geht, wie unglaublich groß die Tiefsee eigentlich ist und dass man sagt, dass sie weniger erforscht ist als der Weltraum, also als das Universum, weil man kann da halt runtergehen, kann einen Meter leuchten, aber nichts wird dir in die Sicht schwimmen, weil die sehen Licht und dann hauen die ab, weil da ist es stockfinster einfach. Das heißt, man weiß nicht, was da lebt und ich habe einfach Angst davor tatsächlich, wenn ich schwimme, dass mich irgendwas am Fuß berührt oder am Bein und ich weiß nicht, was es ist.
Bist du so ein Meertyp eigentlich? Also bist du gerne so im Meer und schwimmst da rum oder so?
Das ist nämlich der Punkt. Ich kann mich ganz gut damit konfrontieren, weil ich schon Bock auf Wasser habe und ich habe zum Beispiel gar kein Problem, wenn ich an irgendeiner Klippe stehe oder an irgendeinem Steg, dann habe ich so viel Lust darauf, ins Wasser zu springen, dass es mir in dem Moment scheißegal ist. Und dann bin ich so unten und denke mir, okay. Und dann, ich komme da auch mit klar, ich gehe auch in Seen schwimmen und so. Mhm. Aber ich habe dann schon immer ein uncooles Gefühl. Und wenn keine Leute um mich rum sind, ich bewege mich immer sehr schnell. Also ich mache so ein bisschen Hundepaddeln, damit die Fische verstehen, da bewegt sich was, ich komme nicht zu dem. Also es ist schon, ja,
okay.
Es ist schon eine Angst, auf jeden Fall.
Angst approved.
Angst approved. Vor allen Dingen würde ich gerne auch dazu was sagen. Mir geht es nämlich genauso. Ich bin Höhe, habe ich absolut kein Problem. Es sind meistens so die paar Ängste, die jeder Mensch irgendwie ein bisschen hat. So Höhenangst oder Angst vor der Tiefe oder Flugangst irgendwie. So was ist ja immer mit diesen Basic-Sachen verknüpft. Und bei mir ist es Höhe, ist voll kein Problem. Scheißegal. So. Aber ich war ja auch letztens, ja, wie gesagt, auf Sardinien und dann sind wir ins Meer gegangen und dann sind wir Kajakfahren gegangen und sowas. Und das war für mich schon sehr, also ich musste wirklich mich zusammenreißen, nicht so komplett dicht zu machen auf diesem Meer, wo dann halt die Wellen auch so richtig, auch gar nicht stark kamen eigentlich. Aber es hat sich so angefühlt, als würden die so richtig heftig gegen dieses Bötchen da entgegentriften. Und das war, deswegen, da habe ich auch gedacht, so, lass mal nicht weiter rausfahren. Einfach, das ist, ich kann dir auch gar nicht erklären, wieso oder welchen Ursprung es hatte. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich als Kind, also schon als kleines Kind, mega Angst vorm Wasser hatte, generell. Das fing damit an, dass meine Mutter Probleme hatte, mich zu duschen. So, das irgendwie, ich habe irgendwie das nicht gemocht, das über meinem Kopf zu haben. Ich habe immer mein Hintern unter den Duschstrahl so hingestreckt und der Kopf war dann, wenn es über meinen Kopf lief, dann bin ich voll ausgetickt. Ich habe so lange gebraucht, um mein Seepferdchen zu machen, weil die ersten paar Stunden, die meine Mutter mich da in den Schwimmkurs entlassen hatte, irgendwann kam dann halt die Lehrerin zu ihr und hat dann gesagt so, also das ist jetzt schon die vierte Stunde, sie war noch kein einmal im Wasser. Vielleicht sollten sie mal mit ihrem Kind mal zusammen als Mutter dann irgendwie da reingehen, damit sie sich mal ein bisschen traut oder sich mal eingewöhnt oder sowas. Und ich glaube, aus irgendeinem Grund hat sich das so voll eingeprägt, dass ich so richtig Schiss vom Wasser habe. Ich habe auch bis 8, 9 Jahre hatte ich so Schwimmflügel noch angehabt oder sowas, weil ich einfach voll Schiss hatte. Das ist bis heute teilweise noch so, es geht, also so langsam funktioniert es wieder, aber ich bin nicht gerne, weil ich habe nirgendwo kann ich mich greifen und ich weiß nicht, was unten drunter ist. Obwohl, naja, dich wird nichts angreifen eigentlich, aber es ist trotzdem so.
Oder vielleicht schon.
Oder vielleicht schon.
Ich glaube, oder das ist jetzt eine wilde Theorie, aber ich habe das Gefühl, dass in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis tendenziell eher kleinere Leute Angst vor Wasser haben oder vor Schwimmen oder vor Meer. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach mit dieser logischen Angst zu tun hat, von wegen, ich schwimme zu weit ins Meer raus, ich kann nicht mehr stehen, ich komme nicht mehr aus dem Wasser raus.
Ja, ja, ja.
Aber ist es, also, ja, aber bei großen Menschen ist es doch genauso, oder?
Ja, aber gut, wir können halt deutlich länger stehen meistens.
Ja.
Wir, sage ich, als Vertreter der großen Menschen.
Ja, bist ja auch eigentlich.
Das war ja auf Sardinien ja zum Beispiel auch so,
ja,
wo wir halt einfach weitergelaufen sind und ihr so beiden seid zurückgeblieben, weil ihr halt zu klein wart. Ja.
Das Wasser steht dann so mir bis zur Nase und die anderen laufen noch weiter, also kein Problem. Nicht so, oh Gott, Hilfe.
Ja. Ich werfe mal eine ganz andere Angst in den Raum, die betrifft mich nämlich gerade so ein bisschen. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich umschreibe es vielleicht mal. Ich will eigentlich schon seit Jahren eigentlich die ganze Welt bereisen. Und ich glaube, das ist auch sowas, was unsere Generation generell so ein bisschen inne liegt, weil uns das, glaube ich, durch verschiedene Werbemaßnahmen vermittelt wurde, dass uns das möglich ist.
Globalisierung.
Genau, ja, eben Globalisierung, das ist ein wichtiger Faktor, genau. Und auch dieses Work and Travel nach dem Abi und all so Scheiß.
Ja, ja.
Ich will aber nicht nur die Welt bereisen, denn das wäre ja was für 19-jährige Lisas, die drei Monate in Australien waren und dann nur noch Englisch reden, sondern ich würde gerne eigentlich die Welt sehen, ohne dass ich irgendeinen Filter drüber habe, was wahrscheinlich schwierig ist, und aber auch gleichzeitig mit den Menschen auf so einem Level interagieren, wo ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt Menschen, die vielleicht nicht dasselbe Privileg hatten wie ich, nämlich geboren in Deutschland, weiß, heterosexuell, zumindest soweit ich weiß, männlich, Mittelstand. Diesen Menschen würde ich gerne irgendwie auf irgendeine Art und Weise helfen und ich würde gerne auf diese Art und Weise auch im Gegenzug quasi lernen, woher kommt denn mein Privileg überhaupt? So, wie kann es denn überhaupt sein, dass wir in Deutschland für 5 Euro ein T-Shirt kaufen können? Nicht, dass ich das machen würde, aber wie kann es denn überhaupt sein, dass wir hier so ein unfassbar sicheres Leben, auf welchen Rücken passiert das denn? Ich würde gerne wissen, also ich würde gerne mein eigenes Privileg quasi zu würdigen wissen. Nur hält mich seit Jahren so diese Angst davor zurück, in Deutschland was schleifen zu lassen. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde das gerne über einen längeren Zeitraum machen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich hier in Deutschland gewisse Verpflichtungen habe. Die fangen natürlich bei der Familie an, gehen dann weiter zu Freunden und vielleicht auch irgendwie in der Partnerin. Und dann natürlich auch zu Sachen wie jetzt eben bei mir Five Finger Sessions oder sowas. So Dinge, die man sich eben, ich will jetzt nicht aufhalst sagen, aber mein Vater hat das mal ganz gut beschrieben und hat gemeint, es ist wie so ein Wollknäuel, das sich um einen rumlegt. Und mit jeder Sache, für die man sich verpflichtet, kommt so ein weiteres, so ein weiteres Woll, wie sagt man dann, ein Garn hinzu quasi. Mhm. Und irgendwann ist es sehr schwer, sich daraus freizuschneiden.
Ja.
Und das ist von mir so eine große Angst, dieses Loslassen einfach mal weg.
Es kommt für mich immer auch immer drauf an, was du wirklich möchtest. Weil wenn du jetzt wirklich aktiv sagst, ich möchte diesen Menschen helfen da, dann musst du einfach diesen Kompromiss eingehen, einfach auch Dinge hier hinter sich zu lassen. Weil es gibt so ein kleines Problem, das nicht jeder gerne hier anspricht, aber muss man ehrlich zugeben, es kommen sehr viele Menschen in Entwicklungsländer für 2 Monate und verpissen sich nochmal und helfen mit. Und das ist ein Problem für die Menschen dort teilweise. Also natürlich hat das so zwei gute, also es hat immer eine gute und eine schlechte Seite. Die gute Seite ist natürlich, man hilft aktiv mit, man lernt es kennen als Person an sich. Das Schlechte daran ist, man glaubt halt etwas, was man glaubt halt einen wirklich dauerhaft zu helfen, obwohl man es eigentlich nicht tut. Einfach, weil diese Zeit viel zu kurz ist. Auch ein halbes Jahr, würde ich behaupten, ist einfach viel zu kurz. Du nimmst tatsächlich, also ich habe auch letztens einen Artikel darüber gelesen, viele Leute, ich will nicht FSJ, vielleicht gar nicht so, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es gibt so wirklich Programme, die sich darauf spezialisieren, Menschen, gerade Abiturienten oder junge Menschen, dahin zu schicken für 2 Monate, 3 Monate und dann kommen sie wieder zurück und die machen dann ein bisschen Entwicklungshilfe. Das große Problem ist, du klaust teilweise den Leuten dort den Job einfach. Ne? Weil du bist tatsächlich im Endeffekt, wirst du ja nicht bezahlt dafür und dann bist du tatsächlich billiger als
oft
die.
Oft bezahlt man sogar als Mensch, der aus einem First World Country kommt.
Ja.
Um solche Sachen machen zu können.
Genau, und da entwickelt sich, und das habe ich auch teilweise von Freunden gehört, die irgendwie längerfristig solche Sachen gemacht haben oder irgendwie auch vielleicht auch nur so kurzfristig Sachen gemacht haben, da entwickelt sich ein Bild gegenüber vor allen Dingen weißen Menschen, dass weiße Menschen so einen Hilfekomplex haben. So, um es jetzt ganz doof auszudrücken. Aber wenn du wirklich sagst, ich will denen tatsächlich auf längerfristige Art und Weise, also längerfristig helfen, dann muss man wirklich das hier komplett, also meiner Meinung nach kompromisslos komplett abschließen. Das heißt, man kann natürlich immer noch agieren mit der Familie über das Internet, ist ja das Schöne daran. Aber man muss das teilweise wirklich ohne zögern, oder vielleicht auch mitzögern, aber man muss das eigentlich komplett hinter sich lassen. So.
Ich glaube, du sprichst da auch einen wichtigen Punkt an, nämlich das Elendstourismus. Eben, dass man, und das, dieser Hilfekomplex ist ja quasi auch das, was ich verspüre, denke ich mal. Mhm. Nämlich dieses, okay, ich bin weiß und mir geht's so gut und so weiter. Und deswegen muss ich den Leuten helfen, denen es ja subjektiv gesehen oder auch von unserer Gesellschaft so gesehen schlechter geht als uns. Ob die jetzt glücklicher oder weniger glücklich sind als ich, weiß ich ja in dem Moment überhaupt nicht. Sondern ich gehe da einfach hin und erwarte, okay, denen geht's scheiße. Das wäre auch auf jeden Fall nicht das, worin ich mich auch engagieren würde, wenn es so kurzfristig wäre, sondern ich würde halt gerne zum Beispiel, es gibt ja die gute alte Ecosia-Suchmaschine, mit der man Bäume pflanzen kann und so.
Tolle Suchmaschine.
Besser als Google auf jeden Fall.
Ja, voll. Ja. Das war auch ernst gemeint.
Mann, bei dir klingt alles wie Sarkasmus.
Sorry.
Und zum Beispiel kann ich mir, ich weiß nicht, ob die das benötigen, das ist jetzt einfach ein Schuss ins Blaue, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, denen dabei zu helfen, irgendwie Bäume zu pflanzen, weil das ist ja auch körperliche Arbeit und so weiter. Mhm. Solche Sachen eben zu machen. Ich rede jetzt gar nicht davon, jetzt irgendwie aktiv Leute auszubilden, 2 Monate lang oder sowas, oder für Kinder da zu sein, weil da ist mir sehr klar, also gerade Kinder brauchen viel länger eine Bezugsperson als für ein halbes Jahr oder so. Natürlich funktioniert das nicht. Also warum sollten die sich auf mich einlassen, wenn die eh wissen, okay, der ist in einem halben Jahr weg.
Mhm.
Aber ist es so die Angst, also ich habe noch nicht ganz verstanden, ob die Angst von dir ausgeht, also ob das, du hattest ja gesagt, die Angst was schleifen zu lassen, also ist es deine persönliche Angst zum Beispiel, wenn man in einer Beziehung ist oder wenn man Freunde hat, ist es dann eher so die Angst, dass man sagt, okay, ich bin halt jetzt lange weg und wie entwickelt sich dann alles in meinem persönlichen Umfeld weiter oder ist es eher so die Angst, die es ja auch gibt und die uns vor allem ja ich würde sagen, auch in unserer Generation oder in der heutigen Zeit sehr vorgelebt wird, dass man Dinge verpasst und schleifen lässt, so nach dem Motto, ja, was war in deinem Lebenslauf da los? Wobei das natürlich ja auch wieder was ist, was positiv angerechnet wird, aber so die Angst, nicht das Leben durchziehen zu können, so wie es eigentlich vielleicht von einem erwartet wird.
Ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Einmal natürlich dieses, ich verpasse meine Freunde und vielleicht, sagen wir mal, ich reise um die Welt und ich merke, und das ist auch ein Grund, warum ich das machen möchte, in Asien, in Laos zum Beispiel, gefällt mir das Leben so viel besser als hier und ich fühle mich viel mehr wie ich als in Deutschland. Weil ich muss ehrlich sagen, so in Deutschland fühle ich mich oft nicht wie ich selbst. So, ich habe oft das Gefühl, ich muss so leben, wie ich gerade lebe, ohne das zu wollen. Und ich würde dann dahin ziehen, zum Beispiel. Ja, dann ist das natürlich eine Angst davor, irgendwie auch die Leute hier zu verlieren oder dass man zumindest irgendwo zu einem bestimmten Punkt fremd wird voneinander. Ist ja klar, wenn man sich irgendwie über Jahre dann nicht sieht oder so. Eine andere Angst ist natürlich auch auf jeden Fall, wie sage ich das? Ja, generell so eine Angst vorm Fremden. Also einfach mal ins Blaue hinausreisen und schauen, was passiert. Mal spontan sein, mal nichts planen und so weiter. Ich bin generell eigentlich eher ein Mann, sage ich schon. Ich bin ein Mann. Ich bin ein
weißer Mann.
Ein Mensch, der wenig spontan ist meistens und eher Sachen plant. Mittlerweile.
Was hat das mit ich bin ein Mann zu tun?
Ich wollte das nicht sagen, ich wollte sagen ein Mensch. Ja. Aber ich bin auch ein Mann.
Ich bin ein Mann, ich plane Sachen.
Und da gehen ja auch ganz viele Sachen mit einher. Da geht ja sowas wie einher mit, keine Ahnung, werde ich da überhaupt das essen können, was da gegessen wird und komme ich irgendwie damit klar, Besitztümer von mir zu weisen und so weiter. Und ich glaube, also mir fällt das immer mehr auf, wie sehr ich eigentlich danach strebe, so möglichst wenig um mich rum zu haben. Ich finde es sehr stressig, wenn ein Zimmer um mich rum sehr vollgestellt ist, wenn da sehr viel Kram ist. Knoblauchpresse ist ein gutes Stichwort dafür. Ich hasse es, viele Dinge zu besitzen. Es wird mir immer bewusster. So, das ist auf manche Sachen, da gibt es Ausnahmen, zum Beispiel Bücher und sowas. Das finde ich schön zu haben. Aber so Alltags- und Gebrauchsgegenstände, alles, was irgendwie nicht nötig ist permanent, das brauche ich nicht um mich rum. Und das ist auf jeden Fall so ein Thema. Und dann geht es auch weiter zu so Sachen wie, in Deutschland habe ich immer das Gefühl, so ein bestimmtes Image zu erfüllen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich gehe zum Friseur regelmäßig und also Kram. Ich muss gepflegt, was auch immer das heißt, aussehen. Und ich würde gerne mal quasi versuchen, das nicht zu sein. So dieses Bild von mir aufrechtzuerhalten.
Also so ein bisschen die Angst vor dem Fremden und vor der Neufindung. Also was finde ich eigentlich, wenn ich woanders bin und wenn ich mit mir selbst allein bin?
Ja, das ist gut zusammengefasst auf jeden Fall.
Ich glaube, die Angst vor dem mit sich selbst allein sein ist, glaube ich, der große Oberpunkt davon.
Angst approved.
Ja, also das, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was du konkret jetzt geplant hattest, aber es ist sehr sinnvoll auf jeden Fall am Anfang, bevor man jetzt sich da jetzt irgendwie aktiv einsetzt für irgendwelche Hilfsarbeiten, dass man als erstes mal generell die Länder kennenlernt, bevor man einfach so irgendwas macht tatsächlich. Einfach mal zu sehen, wie es läuft, weil das weißt du nicht. Das ist überall wirklich anders. Und das ist auch wirklich ein Problem, was ich auch selber mal gemerkt hatte, als ich mal nach Vietnam gereist bin vor ein paar Jahren oder so, vor 4 Jahren. Und dann habe ich in so einem vietnamesischen Standard gelebt. Und ich kannte diesen Standard nicht. Und natürlich, wenn man das vergleicht mit hier, ist dieser Standard arm. Aber das ist ihr Standard und die kommen damit klar. Und ich glaube, das muss man vor allen Dingen als Deutscher oder als jemand, der irgendwie aus einem privilegierteren Land, sage ich mal, kommt, wirklich mal klar machen, dass die anderen Länder nicht irgendwie, dass es denen nicht schlechter geht vielleicht. Vielleicht in manchen, in vielen Dingen natürlich schon verglichen. Aber es ist immer nur verglichen. Sind die mit sich selbst? Also funktioniert das System dort in sich selbst? Das muss man, das kann man, glaube ich, nur rausfinden, wenn man wirklich mal da irgendwie ein bisschen das kennenlernt und dann mal ein bisschen lebt, bevor man da irgendwas macht.
Das sehe ich auf jeden Fall. Ich würde es noch ganz kurz aufgreifen und dann auch abrunden, weil wir eigentlich beim Thema Ängste sind, dass wir da vielleicht mal weitermachen.
Ja.
Ich sehe das genauso. Also ich glaube, also ich finde auch, den Punkt mit sich allein zu sein und sich selbst zu finden, sehr schwierig. Ich hatte auch schon lange vor, mal nach Island zu gehen für mehrere Monate und da tatsächlich einfach, in Island sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Leute, mit mir allein zu sein und ich finde, das ist sowas, was man oft vernachlässigt. Man hat immer irgendwas um sich und so blöd das jetzt klingt, weil das einfach ein ausgelutschtes Thema ist, Social Media, du hast einfach absolut immer Leute um dich. Du schreibst mit denen, du hast immer mit irgendwelchen anderen Kanälen Sachen vor dir, die dir suggerieren, was andere machen oder mitteilen, was andere machen. Das ist einfach schwierig und man kommt sehr selten zur Ruhe oder ist mit sich alleine und macht sich dementsprechend weniger Gedanken über sich selbst. Es fehlt so dieses selbstreflektierende Ich und das ist ein ganz großer, wichtiger Part. Und das ist auch, glaube ich, geht mit dieser Angst einher, was Neues auszuprobieren und sich da neu zu finden. Und ich glaube, wie du gesagt hast, auch mit diesen anderen Kulturen, ich glaube, dass es nicht mit Glück zusammenhängt, sondern im Endeffekt, du kannst überall glücklich sein, Hauptsache du machst halt das, was dich selbst erfüllt. Mhm. Und das ist ja genau das, was du beschreibst, dass du den Wunsch hast, sowas zu tun. Und klar halten dich Dinge davon ab, aber ich denke, wenn man weiß, was man eigentlich machen will, dann kann man sowas auch überkommen und so eine Angst zurückstecken.
Mhm. Auch so als Entwicklungshilfe, sage ich mal so. Also ich finde das auch sehr wichtig, irgendwie Ziele zu konkretisieren, also dass man dann sagt, zum Beispiel, ich habe jetzt eine Doku gesehen von aus Indien und da ging es halt um den niedersten Kasten in diesem indischen, hinduistischen System, was ja mittlerweile nicht mehr legal ist, also die Leute werden nicht mehr in Kästen unterteilt, sondern es ist wieder alles gleichgestellt, so jeder ist irgendwie gleich, aber trotzdem gibt es das immer noch und auf dem Land oder sowas sind die Untouchables, sagt man dazu, sind die, haben nicht die gleichen Chancen wie jetzt die anderen oder sowas aus höheren Kästen und deswegen hat sich ein Typ mal dahingesetzt und hat gesagt, ich mache jetzt eine Schule auf, wo wir Untouchables aufnehmen und die dann quasi supporten und von vorne bis hinten, also vom Kindergarten bis hin zum Jugendalter, bis ins Erwachsenenalter auf dem College, immer supporten, finanziell beziehungsweise auch denen Orientierung geben. Das ist, finde ich, ein konkretes Ziel, statt dann zu sagen, ich will denen irgendwie komplett helfen, so, weil das ist so komplex mittlerweile, dass es nicht mehr geht. So, oder man muss irgendwie anders anfangen. Man muss dann irgendwie in diesem kleinen Bereich anfangen, auch wenn es nur so ein Dorf ist oder sowas, dass ich denen sage, okay, in diesem Dorf gibt es Ungerechtigkeiten, dafür setze ich mich ein oder da gebe ich finanzielle Unterstützung dafür. Das finde ich sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist aber auch generell so ein menschliches Ding. Ich glaube, dass viele von uns unzufrieden damit sind, wie die Welt eigentlich läuft.
Also es ist, nicht transparent und es ist nicht verständlich vor allen Dingen. Es ist
ja, ich meine aber auch so auf ganz einfache Dinge bezogen, wie zum Beispiel, ich glaube, niemand ist damit unzufrieden, dass Menschen auf dieser Welt hungern müssen oder kein Wasser haben oder wie auch immer.
Niemand ist damit zufrieden, meinst
du? Niemand ist damit, finde ich super. Niemand ist damit zufrieden.
Das finden wir doch alle gut, jetzt sind wir doch mal ehrlich. Ja.
Und ich glaube auch, oder was heißt niemand, aber ich glaube, die meisten Menschen sind auch nicht zufrieden damit, dass überall in den Meeren Plastik herumschwimmt und dass irgendwie dadurch deswegen Tierarten aussterben und was weiß ich. Und ich glaube auch, viele Leute sind, auch wenn sie Fleisch konsumieren, nicht damit zufrieden, dass es so eine extrem bestialische und perverse Massentierhaltung in unseren, selbst in unseren privilegierten Erste Weltländern gibt. Und ich glaube, viele fühlen sich aber auch einfach, und da geht es mir tatsächlich ähnlich, und ich kann mir vorstellen, dass es euch da vielleicht auch so geht, fühlen sich oft ohnmächtig, ob der Probleme, die es auf diesem Planeten gibt und die man angehen müsste. Und, und alles scheint so vage und riesig und man weiß gar nicht, wo man ansetzen muss.
Mhm.
Und was man dann immer hört, ist, ja, man muss im Umfeld anfangen, so ganz klein und bla bla bla. Und ich kann von mir aus auch akzeptieren, dass es so stimmt. Ich finde es nur unfassbar unbefriedigend.
Mhm. Fürs Erste.
Da schlage ich mich auch schon echt lange mit rum. So. Mhm. Also diese Angst quasi auch nicht genug bewegen zu können um sich rum.
Mhm.
Obwohl man, oder auch nicht nur um sich rum, sondern generell so. Also ich glaube, ich habe auch definitiv eine Angst davor, einfach nur ein Staubkorn zu sein. So dieses, du bist halt einfach nur ein Mensch. So, du bist halt nur ein Mensch. Du bist nichts Besonderes. Du stehst halt auch irgendwann wahrscheinlich nicht mehr in den Geschichtsbüchern, selbst wenn du irgendwas erreichst. Selbst wenn du in den Geschichtsbüchern stehst, irgendwie wird sich niemand so richtig an dich erinnern können, nur an das eine, was du da vielleicht mal gemacht hast. Also das finde ich schon heftig. So dieses, diesen, wenn man an diesen Planeten denkt, dass man einfach nur, ja, dass man gar keinen Einfluss auf das alles hat, was da passiert.
Das ist auch so ein Größenwahn, finde ich.
Ja, den auf jeden Fall ein Gottkomplex entwickelt. Irgendwo, ja.
Also voll, weil also du erreichst definitiv ja Dinge, klar. Also ich kann es voll nachvollziehen. Ich glaube, es geht total vielen Menschen so und das ist halt auch das, was einem so vorgelebt wird, weil man kann alles kennenlernen, man kann theoretisch überall hinreisen, Klar, du musst dir frei nehmen, du musst genug Geld dafür haben und so weiter, aber ganz theoretisch, du kannst überall hin, wo du willst, alles mitbekommen, du kannst quasi alles bewirken, so ganz theoretisch, und du kriegst auch jeden Menschen mit, wenn du das möchtest. Also, du kannst im Internet gucken und du lernst quasi jeden kennen, das meinte ich damit. Mhm. Aber im Endeffekt, man ist selbst schon so wahnsinnig komplex, man muss halt erstmal mit sich selbst klarkommen, und das vergessen total viele Menschen. Man muss erstmal mit sich selbst klarkommen und im Reinen sein, bevor man auch anderen helfen kann, so blöd es jetzt klingt. Und dann beginnt da auch so ein Stück weit dieses, ich will was bewirken, ich will, das ist ein total verständliches Gefühl. Aber ich glaube, man kann, wenn man einfach mit sich selbst im Reinen ist und das an andere weitergibt, an Freunde weitergibt, an die Familie weitergibt, eigene Kinder großzieht, dann hat man schon so einen unglaublich großen Beitrag dazu beigetragen, irgendwie was zu leisten oder was besser zu machen, was man nicht machen kann, wenn man sich ein unglückliches Leben lang Dingen verpflichtet, die man eventuell gar nicht ändern kann.
Ich glaube tatsächlich auch, dass das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen ineinander spielt. Ich glaube nicht, dass man sich selbst erst mit sich selbst im Reinen sein muss, um anderen zu helfen. Ich glaube, dass das Hand in Hand geht.
Ja, also ich meinte damit nicht, dass man mit sich selbst, also dass man komplett ein glücklicher Mensch sein muss.
Ja, nee, das meinte ich auch.
Man kann auch aus eigenen Ängsten und eigenen Enttäuschungen heraus sagen, okay, weil mir das jetzt so passiert ist, gerade deswegen mache ich es anders und helfe anderen Leuten. Ich glaube, man muss es für sich selbst klarkriegen und halt nicht sagen, ich will jetzt übrigens nach irgendwo in Land nach Namibia reisen, um da, okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Namibia ein armes Land ist, das ist jetzt total das Klischee. Ich möchte jetzt in irgendein armes Land reisen und da Kindern helfen, weil irgendwie klingt das halt gut und irgendwie erwarten es andere von mir. Das meine ich mit sich selbst im Reinen sein. Ja, man muss es machen, weil man es halt will und weil das ein Teil von einem ist und wichtig für einen ist.
Ja, das ist auch das, was ich meine mit Vorstellungen zu konkretisieren. Also, dass man dann einfach sagt, ich will jetzt einfach dahin, weil ich jetzt gehört habe, dass es einfach sau schlechter ist. Und wie gesagt, da kommt wieder dieses Ding im Spiel, mit was vergleichst du das? Vergleichst du das jetzt mit der westlichen Welt? Na klar, so, was ist das für ein Standard? So, aber du hast es gehört, du hast es von Medien gehört, deine Eltern sagen, Afrika ist ein armer Kontinent. So. Und dann, ja, das geht auch natürlich mit einher. Deswegen ist das so wichtig, irgendwie in diesen kleinen Dingen etwas zu bewirken, meiner Meinung nach. Ja, auch wenn das am Anfang sehr unbefriedigend ist, wenn man dann irgendwie denkt, okay, Trump ist immer noch Präsident, scheiße, why? So, ich bin immer noch hier und ich versuche, aber er ist immer noch Präsident. Und das ist so super unbefriedigend, aber ich glaube, es hilft super, wenn man diese Dinge einfach klarstellt und einfach sagt, das ist mein Ziel, dieses eine Dorf, diesen einem Menschen oder vielleicht auch nur einen Menschen tatsächlich, einem Flüchtling, einem mit Migrationshintergrund oder einem Obdachlosen oder sowas, dem will ich helfen. Ich glaube, das bewirkt schon sehr viel, weil das auch andere mitkriegen in deinem Freundeskreis und dann der andere Freundeskreis von dem Freundeskreis kriegt das vielleicht auch mit. Und irgendwann verteilt sich das so ein bisschen, so ein kleiner Samen, so, auch wenn das nur sehr klein ist, aber das hat man irgendwann im Kopf. Ja. Und ich finde, das ist sehr wichtig, da mal anzufangen auf jeden Fall, bevor man versucht, das große, komische Netz auseinanderzunehmen.
Ja.
Das denke ich
jetzt mal. Das wäre ja eine Option, diese Angst zu lösen. Womit wir wieder beim Thema wären. Lilly, deine Ängste noch, außer
existenzielle Ängste. Das ist sehr schwierig, weil ich genau das gleiche Problem habe. Ich habe zu wenig über mich selbst nachgedacht, glaube ich. So, ich nehme einfach alles so ein bisschen, wie es ist. Weil ich auch ein bisschen so aufgewachsen bin, so, da hieß es halt oft so, okay, du musst schon mindestens sehr gut arbeiten auf jeden Fall, obwohl meine Eltern nie so streng waren, aber es ist sehr viel Leistungsdruck und da war nie so die Zeit da, wo ich dann sage, okay, ich will jetzt darüber mal nachdenken oder über das große Ganze mal nachdenken, tue ich natürlich auch, aber ich kann das nicht so gut verbalisieren und auch nicht so gut. Also mir fehlt auch ein bisschen der Mut dazu, dann einfach zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt so mal. So, da ich habe sehr viele Hürden auf jeden Fall, um Dinge zu tun. Also ich bin ein sehr großer Prokrastinierer, das merkst du vielleicht schon. Das ist vielleicht eine große Angst, dass ich so viel prokrastiniere, dass ich am Ende einfach nichts bin. So, das ist so eine existenzielle Angst auf jeden Fall. Ist eigentlich ähnlich wie dieses, okay, ich bewirke am Ende nichts. So.
Mhm.
Aber das kann man vielleicht so vage irgendwie abrunden. Ich weiß es tatsächlich nicht so ganz genau, wie man das irgendwie in Worte fasst.
Ist es für euch wichtig, dass euer Leben eine Bedeutung hatte, wenn ihr mal fertig seid?
Klar.
Ich weiß nicht, es kommt drauf an, wie du es meinst.
Generell.
Also meinst du, andere sollen mich so erinnern oder dass es für mich persönlich bedeutsam ist?
Beides.
Ich finde das nämlich ein bisschen ein Unterschied. Also klar, ich will jetzt nicht, dass Leute an mich denken oder dass Leute gar nicht mehr an mich denken. So. Man hat immer den Wunsch, dass an einen gedacht wird und man sich denkt, oh, das war ein toller, cooler Mensch. Aber das ist ein bisschen schwierig. Ich muss irgendwie so, immer so ein bisschen an das Schicksal des Anisa Verräter denken, weil das da ja auch so ein bisschen Thema ist. Mhm. In diesem, man verschwindet einfach wieder und niemand denkt je wieder an einen, weil man so unbedeutend ist. Ich glaube, dass man das halt am besten erreicht, wenn man genauso lebt, wie man möchte. Also, dass man das tut, was einen erfüllt. Weil das ist der Punkt, wo andere sagen, man kennt immer so Leute, die so Energie versprühen oder die, wo man sagt, ah ja, okay, genau dieser Typ, da merke ich, der macht irgendwie das, was er möchte. Und dadurch schafft man es, glaube ich, dass andere von einem reden. Das heißt, es hängt miteinander zusammen. Ich glaube, wenn man persönlich das macht, was einem wichtig ist und wo man so, ja, wo man dumm gesagt ein Lächeln halt einfach aufs Gesicht bekommt, weil man daran denkt und sagt, okay, ja, cool, das will ich genauso machen. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist. Das heißt nur, dass es einen irgendwie erfüllt. Und dann fangen Leute auch an, über dich zu reden. Und dann fangen Leute an, dich in Erinnerung zu behalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, mega schwierig. Ich habe da auch große Probleme mit, weil es viele Dinge gibt, die mich nicht glücklich machen oder mit denen ich nicht zufrieden bin. Und da kommen wir auch zu meiner Angst, die nämlich ist, Entscheidungen zu treffen tatsächlich. Beziehungsweise Entscheidungen treffen ist nicht die Angst, sondern die Angst natürlich, die falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Und halt so sehr zu überlegen, was wollen denn eigentlich andere von mir? Wie sehen mich andere? Was erwarten andere von mir? Dass das so viel in meine Entscheidungen mit einfließt, dass ich im Endeffekt gar nicht das mache, was ich wirklich will.
Mhm. Das kann ich auch mega nachvollziehen. Also nicht zu dem Punkt, wo ich sage, das geht mir auch so, weil mittlerweile bin ich zum Glück, ich würde jetzt nicht sagen, einen Schritt weiter, ich bin einen Schritt daneben. Weil mir ist es relativ egal, was andere von mir denken, aber ich, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ich verstricke mich dann in diesen anderen Gedanken von wegen, was passiert denn dann und so weiter und treffe deswegen dann keine Entscheidung oder beziehungsweise treffe vielleicht Entscheidungen, aber ziehe sie nicht durch.
Also was passiert dann, wenn du dich so entscheidest?
Genau, richtig, ja. Ich glaube, diese Angst ist tatsächlich, wenn man jetzt ganz objektiv drüber nachdenkt, richtig lächerlich tatsächlich. Und das will ich auch jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die nicht existent ist oder dass die nichts, dass es quasi, dass deine Gefühle in dem Sinne nichts wert sind, weil das sind sie auf jeden Fall, sondern im Sinne von, wenn man das bei jemand anderem sieht, dass er sich nicht entscheiden kann, dann sitzt man davor und denkt sich, du Trottel, ist doch klar, was du nimmst.
Ja, voll.
Und ich glaube deswegen, das ist halt so ein typisches Verkopftsein-Ding.
Ja.
Und ich kann das, wie gesagt, voll nachvollziehen, weil ich bin auch ein verkopfter Kopf des Kopfes. Salatkopf. Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich nur weggeht, wenn man aktiv was dagegen macht. Wenn man einfach sagt, jetzt ich mache es jetzt einfach und ich mache das jetzt einfach und ich mache das jetzt einfach, weil es sich gerade richtig anfühlt. Ich bin da auch tatsächlich, wie gesagt, nicht so gut darin, weil ich bin ja nicht so der spontanste Mensch, habe ich ja schon angemerkt. Aber ich glaube, dass das quasi die einzige Art ist, wie man so darüber hinwegkommt, über dieses Entscheidungsdilemma.
Ja, das mit dem Entscheiden, das habe ich tatsächlich gar nicht so krass. Aber ich bin da wirklich so, habe ich jetzt Bock drauf, dann mache ich das. Und habe ich nicht Bock drauf, dann mache ich es halt nicht so. Und mir ist das in der Regel auch meistens, sei es in der Gruppendynamik, meistens egal, was dann die anderen Leute denken, irgendwie habe ich das abschalten können, so weit. Also wenn ich wirklich was will, dann kann ich das auch irgendwie klar formulieren und sowas. Deswegen dieses Entscheiden, diese Problematik habe ich tatsächlich eher nicht so sehr. Ne?
Das finde ich schon mal einen großen Schritt irgendwie. Also ja, das machen zu können, was man will. Ja. Dazu muss man halt auch wissen, was man will.
Ja.
Und das ist ja eigentlich genau das, was du gesagt hast, dass man dieser Schritt daneben, das interessiert einen nicht unbedingt, was die anderen wollen, aber dieses, ich gucke von außen auf dich und sage, Alter, ich weiß exakt genau, was richtig für dich wäre und was zu deiner Person passen würde. Und du weißt es auch, du kannst dich nur nicht dafür entscheiden. Ja. Aber wenn man in dieser Situation ist...
Also du traust dich einfach nicht, diesen Weg zu gehen. Ja. Das ist ja eben dieser Punkt, wo es dann Angst wird quasi. Ja.
Und ich hatte momentan viele, sehr viele Situationen, die in diese Richtung gingen, weil ich ja jetzt mit meinem Studium fertig werde. Jetzt ging es erstmal darum, für mich studiere ich jetzt direkt weiter, mache ich was anderes, weil ich mega gemerkt habe, wie unzufrieden ich mit dem bin, was ich gerade mache. Wo ich die Entscheidung treffen musste, eben ja Pause zu machen, um was anderes zu tun, womit ich jetzt sehr, sehr zufrieden bin. Wo die Entscheidung anstand, ziehe ich aus, ziehe ich nicht aus, wenn ich ausziehe, wo ich ziehe ich hin. Und ich habe immer versucht, andere Leute mit einzubeziehen, beziehungsweise zu sagen, ja, was denkst denn du dazu und so.
Ja, okay.
Und im Endeffekt hat es mir nie was gebracht. Also das heißt jetzt nicht, dass man Leute nicht um Rat fragen soll. Ja. Aber wenn du 100 Mal Leute um Rat fragst, dann wirst du 50 Leute haben, die sagen das eine und 50, die sagen das andere. Und das finde ich, ist auch voll der Irrglaube, dass man, wenn man Rat gibt, für jemanden eine Entscheidung trifft. Das ist falsch. Das ist komplett falsch. Das sollte man nicht tun. Das ist genau das Falsche, was man machen kann. Wenn man jemandem Rat gibt, dann sollte man neue Ideen einwerfen, neue Perspektiven aufgeben und demjenigen eine Entscheidungshilfe geben. Aber auf die Idee kommen, was man selbst machen will, das muss die Person selbst. Man kann nicht für jemanden die Entscheidung treffen. Also zumindest nicht in unserem Alter oder in unserer Lebenslage. Da muss man das selbst machen und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man sich hinstellt und sagt, an deiner Stelle würde ich ja das machen, das ist einfach scheiße. Weil du wirst immer so und so viele Leute finden, die sagen, ich würde das machen und die anderen sagen, ich würde das andere machen. Das ist nicht hilfreich.
Ich habe im Übrigen, ich habe gerade eben Leistungsdruck angesprochen. Und da würde ich einfach mal weiterführen. Ich glaube, so ein bisschen Schiss vor Leistungsdruck, also wirklich das, was man von mir als Menschen erwartet, das ist tatsächlich etwas, was mich jetzt nicht ultra belastet, aber das mir schon so ein bisschen in Gedanken kommt. Weil lustigerweise kriegt man vor allen Dingen als Frau oft gesagt, du bist ja jetzt 23, auch wenn das viele das dann sagen, ja, so schlimm ist es bei mir ja gar nicht, aber irgendwie... Genau, irgendwie ist es doch trotzdem so ein Konsens. Ja, genau, ein Konsens, was vorherrscht. Und das ist auch nicht unbedingt falsch, dieser Konsens. Also, wenn meine Mutter hat ein sehr gutes Beispiel gebracht. Sie hat gesagt, Lilly, hätte ich dich mit 35 gekriegt, statt mit 30 Jahren. Dann wäre ich erst jetzt 18 und sie 53 und sie hat jetzt schon halt Schmerzen. So. Also die kann nicht mehr so viel arbeiten wie früher, sie ist nicht mehr so fit wie früher. Das ist etwas, was man völlig unterschätzt teilweise. Und dann habe ich halt schon gedacht, so, natürlich, klar, kann ich sagen, ich habe so viel Zeit, wie ich will, aber andererseits habe ich es auch nicht. So, das ist das Blöde. Und dieser Leistungsdruck folgt dem Ganzen eigentlich immer ein bisschen hinterher. Sei so schnell wie möglich fertig mit Studium, was ich auch war. Also ich war nicht die Beste in der Schule, aber ich habe es durchgezogen, sage ich mal so. Ohne Pause, ohne was weiß ich. Ich habe direkt angefangen zu studieren. Ich habe das auch halbwegs in Regelstudienzeit abgeschlossen. Ich bin jetzt daran, direkt einen Master zu machen. Wenn's gut läuft, und das ist das Allerlustige, dass man dann sagt, wenn es gut läuft, dann bist du in 2 Jahren fertig. Wenn es schlecht läuft, bist du in 5 Jahren fertig. Was ist das denn eigentlich für eine Aussage?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also auch
das sagt man so.
Dieser Gedankenwelt, in die man sich da begibt. Also klar, natürlich hat man als Frau, denke ich, nochmal deutlich schwerer als Mann. Und das ist auch was man als Mann deutlich unterschätzt. Man kann das auch nicht alles so vorplanen. Mm. Also denk dir mal, jo, ich bin jetzt so und so alt, ich muss jetzt, dann läuft's scheiße und dann bist du unglücklich im Endeffekt. Ich glaube, wenn du dann weißt, was du machen willst, auch das mit diesem Studium, ich muss jetzt in Regelstudienzeit fertig werden, ich muss danach direkt den Master machen und sowas, das sind alles so außengegebene Umstände, die man vielleicht selbst gar nicht will, die dazu führen, dass man es halt entweder nicht macht oder scheiße macht.
Ja.
Und wenn man sich dann entschließt, und das ist auch so ein Phänomen, das ich jetzt in der Zeit beobachtet habe, ich will das und das, dann führt das irgendwie eins zum anderen. Das klingt immer so blöd, aber es macht auch Sinn, weil du redest ja dann darüber, was du machen möchtest, andere Leute hören es, andere Leute erzählen es weiter und dann hörst du ständig davon. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm.
Also, wenn man ein neues Thema für sich entdeckt oder sagt, ich habe das vor, dann wirst du genau in der Woche 5 Leute treffen, die dir dazu was sagen können und Tipps geben können, die dich wieder woanders hinführen.
Ja, doch, das verstehe ich.
Ich habe die ganze Zeit keine Ahnung gehabt, wie ich mein Leben gestalten soll ab Oktober. und hatte die ganze Zeit mega Panik, was soll ich tun, was soll ich tun. Dann habe ich mich entschieden, habe das so kommuniziert auch anderen Leuten und auf einmal tun sich Möglichkeiten auf, die alle meine Probleme lösen.
Mhm.
Und das geht jetzt ja. wieder ein bisschen weg von dem, was du gesagt hast, aber das wird sich schon so gestalten. Und wenn man auf einmal merkt, yo, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich das machen will, wo ich, weiß ich nicht, von mir aus eine Familie gründen will oder sonst was tun will, dann passt es halt auch.
Ich glaube auch, dass diese Angst der tickenden biologischen Uhr, die ja auch so ein bisschen da mitgeschwungen hat, deswegen, ne, ich studiere jetzt, bis ich, keine Ahnung, 27 bin und dann mache ich das und das und dann mache ich das und das und wie komme ich denn überhaupt noch persönlich damit klar und leide dann nicht alles andere darunter, wenn ich eine Familie haben will und so weiter, muss ich da ja auch irgendwie mal ran. Ich glaube, das begleitet auch, ich glaube, das begleitet jeden Menschen extrem. Mhm. Also ich meine, klar, bei Frauen ist es nochmal ein bisschen heftiger, weil Männer im Zweifel können sie ja Filialen eröffnen, solange sie wollen. Und bei Frauen ist das ja leider irgendwie ein bisschen eingeschränkter, dank oder wegen der Wechseljahre. Aber ich habe auch oft Gedanken, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die ganze Zeit regelmäßig Sport mache, dann wird es mir in 15 Jahren nicht mehr so gut gehen, körperlich und so weiter. Und muss ich denn nicht jetzt, da mein Körper in absoluter Pracht erstrahlt, mich ein bisschen mehr ausleben in die Hinsicht? Muss ich nicht irgendwie mehr Sachen probieren? Muss ich nicht mehr Wände hochklettern? Muss ich nicht mehr springen? Muss ich nicht mehr das und das machen? Muss ich nicht, ich weiß nicht.
Das war eine Reference zu Max. Hat die
ja, richtig.
Intensiver Blick ausgewechselt.
Nee, also so generell einfach, muss ich nicht mehr die Kapazitäten meines Körpers ausnutzen, solange ich das noch kann? Mhm. Und dann klar spielt da auch so ein bisschen der ganze andere Kram, wie eben Familie gründen, mit rein. So, wenn ich jetzt mit 40 ein Kind kriege, dann ist das, wenn das 18 ist, bin ich 58. Will ich 58 sein, wenn ich dann ein Kind bekomme? In der Theorie, wenn ich überhaupt ein Kind bekommen möchte.
Mhm.
Und das ist auch sehr beängstigend irgendwo, finde ich, dieser Gedanke. So, dass man
ja
quasi, also keine Ahnung, wenn ich 18 bin, möchte ich keinen 58 Jahre alten Vater haben. Weil, ich meine, der ist wahrscheinlich schon körperlich nicht mehr so fit. Der hält wahrscheinlich auch nicht mit den anderen Vätern so gut mit und so weiter. Der ist vielleicht auch nicht mehr so down mit mir. So, der versteht mich vielleicht nicht mehr so gut. Der kann mit den ganzen Popkulturreferenzen und so weiter nichts anfangen und so. Der versteht gar nicht, was abgeht. Der weiß nicht, was ein MP700-Player ist. Das finde ich, ja, also da kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen, dass Leute generell Angst vor haben. Da habe ich auch definitiv Angst vor.
Also ich als Sohn eines Vaters, der...
du kannst es stehen lassen. Ich als Sohn eines Vaters.
Der mit meinem... Was?
Was?
Schade. Redet ihr über Bier?
Ja.
Okay.
Entschuldigung, Max, red
weiter. Kein Problem. Also mein Vater war tatsächlich so alt, als ich 18 war.
58?
Ja. Ja.
Mann, was für ein Zufall, okay.
Oder? Ich empfinde das nicht so als Problem. Also man kann sich damit arrangieren. Arrangieren klingt so negativ. Das meine ich nicht so. Auch das ergibt sich. Also man ist als Vater nicht weniger gut, nur weil man älter ist. Das ist jetzt nicht der Punkt, glaube ich. Und dabei unterschätzt man auch immer, auch bei diesen Problemen, die du gerade angesprochen hast, ich muss fit bleiben und bla 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 und überhaupt. Man unterschätzt immer das Psychische dabei so ein bisschen. Weil, ja, okay, dann gehe ich halt 5-mal die Woche Sport machen, weil ich es muss, dann geht's mir halt scheiße. Dann habe ich keine Energie, das zu machen, weil ich es nicht will. Dann bin ich die ganze Zeit müde, abgefuckt, aggressiv. Man unterschätzt es so sehr und das geht ja auch auf den Körper. Also wenn ich Stress habe, wenn ich psychische Probleme habe, dann fühlt sich mein Körper auch nicht gut. Und dann bin ich nicht fit und dann wird's mir nicht gut gehen. Und das ist genau dieses Unterdrucksetzen von wegen, ich muss jetzt ein Kind kriegen, weil wenn ich dann jetzt irgendwie so alt bin und dann ist mein Kind so alt, dann wird das alles nicht mehr passen. So weit darf man, glaube ich, gar nicht denken. Ich meine, natürlich, man kriegt immer so vorgelebt, man muss weitsichtig sein und ist auch ein Stück weit richtig. Aber im Endeffekt, solange man mit sich selbst im Reinen ist und das gut und glücklich vorlebt, dann ist das auch vollkommen okay. Dann ist man halt 58 und der Sohn ist 18. Wenn ich dem alles gebe, was er braucht und sage, ja, okay, ich bin jetzt nicht mehr so fit, aber hier, nimm deinen Kumpel mit und dann, weiß ich nicht, man muss das halt einfach gut managen können. Und das kann man nur, wenn man glücklich ist.
Ich glaube, was du da ansprichst, ist auch was, das Lustige ist, es hat sich gerade angefühlt, als würdest du dich über mich lustig, also nicht lustig machen, aber als würdest du quasi über mich reden, so ein bisschen, weil dieses, ich bin sehr gut darin, dieses Weitsichtige zu haben und ich bin sehr schlecht darin, auf quasi den Moment so zu leben.
Also bei mir ist es genauso. Ich rede jetzt hier immer so, als wäre ich der Guru von was weiß ich.
Der Oberking, Max Powerseidel.
Also ich rede da viel drüber und ich mache genau die gleichen Fehler. Ja. So ist es
nicht. Ja, ich würde es nicht Fehler nennen, aber ich glaube, also was ich auf jeden Fall lernen kann, ich glaube, da gibt es einigen Leuten so, ist weniger Makro- und mehr Mikromanagement. Und Management ist ein Scheißwort, deswegen werde ich es anders mal formulieren. Weniger zu schauen, was passiert jetzt in den nächsten 5 Jahren oder im nächsten Jahr oder in den nächsten 3 Wochen, sondern mehr, was passiert morgen? Und wie kann ich aktiv darauf hinarbeiten, dass ich selbst und die Leute um mich herum auch dadurch glücklicher sind? Und ich glaube, das ist so ein Ziel, das sollte man sich generell viel öfter vor Augen halten, als ich das zumindest persönlich mache.
Genau. Und damit wären wir auch wieder beim Thema Angst. Das ist ja im Moment sein. Wenn ich Angst habe, bin ich im Moment wie sonst nie. Und Angst ist auch nicht per se was Negatives. Also ich fühle ja irgendwas. Wenn ich die Angst habe, Entscheidungen zu treffen oder wenn ich die Angst habe, woanders hinzugehen, dann ist es vielleicht auch einfach, was ich mit mir selbst noch ausmachen muss. Und klar, man muss Ängste überwinden. Es gibt sowohl, und das ist tatsächlich was wir im Sport total oder im Parcours halt viel haben, wir unterscheiden halt zwischen hinderlicher Angst und notwendiger Angst. Und die hinderliche Angst ist eine Angst, die sagt dir, du kannst das nicht, du schaffst das nicht und du weißt eigentlich, du schaffst es. Das ist dann sowas wie, ich habe irgendwie Angst, ins Ausland zu gehen, weil ich weiß nicht, was werde ich für ein Loch hinterlassen, wo man sich einfach sagen muss, ja, und wenn ich wieder zurückkomme, dann fülle ich dieses Loch wieder und ich kriege das hin. Und die notwendige Angst ist eine Angst, da steht man halt irgendwo auf einem Dach und merkt, ich kann nicht 10 Meter weit springen, deswegen lasse ich das halt.
Ich würde vielleicht das anders benennen, und zwar zwischen Angst und Respekt. Mhm. So Respekt vor einer Sache im Sinne von, okay, es macht rational einfach Sinn, das nicht zu machen, und Angst einfach nur, ich kann es nicht, weil meine Psyche mich daran hindert.
Ja.
Ja, gut schon.
Hätte ich nicht so definiert, aber ist okay, glaube ich.
Gut schon.
Ja,
Approved. Ja, ich finde es gut, dass wir nur Ängste auf den Tisch geklatscht haben, sondern auch darüber geredet haben, wie man damit umgeht.
Und unser Leben. Und Schlabberhoden.
Ich würde sagen, wir können das jetzt auch mal für heute abrunden.
Ja.
Wir sind tatsächlich schon 15 Minuten über der Zeit. Extended Limited Edition, die 3-Weiden-Episode. Wir können aber gerne zu diesem Thema in Zukunft nochmal zurückkehren, weil ich finde, das ein sehr gutes Thema. Und ich finde, wir könnten auch generell öfter mal auf dem Balkon
Podcast. Ja, oder?
Das war schön, ja.
Wir können das zum tiefen Balkon machen.
Ich hätte gerne nur noch ein Bier hier, ich bestimmt besser vorbereiten können, Herr Laurin Stürmer.
In Zukunft. Ja,
Christian Stürmer.
Christian, what? Wie kam der denn da rein?
Matze.
Ich glaube, ich bin der Mensch, der am wenigsten Christian heißen sollte.
Hey, ich finde, das klingt gar nicht schlecht. Laurin Matthias Stürmer.
Laurin Jaro Matthias
würde ich kaufen.
Stürmer.
Buch mit deinem Namen würde ich kaufen.
Wusstet ihr, dass Satanisten nicht den Teufel anbeten?
Wusstet ihr, das ist auch witzige Zwischenwurf zum Namen. Ich habe dich jetzt ignoriert, einfach ist okay, ne? Zum Namen. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe über Sardinien und sowas und einer war dabei, der kannte uns persönlich noch nicht so gut. Und ich habe dann, da hieß es so, ja, gebt mal eure Personalien durch. Und ich habe dann meinen Vorname und Nachname hingeschrieben. Und mein Nachname ist ja bekannterweise irgendwie komisch. Und dann hat er irgendwie so gesagt, und dann kamen die 2 anderen Namen von ihm und von seiner Freundin, die einen sehr langen spanischen Namen hat. Und das kam dann so instant danach und ich fand das eine sehr witzige Situation einfach. Und war sehr froh, dass ich nicht die Einzige bin, die so einen beschissenen Namen hat.
Ich habe nämlich nicht nur Schlepphoden, sondern auch einen Schleppnamen.
Schleppnamen.
Das wusste ich tatsächlich nicht, liebe Lilly. Aber wusstet ihr, dass eine Folge 21 Quadratmeter Wohnküche meistens zu Ende ist, wenn Laurin sagt...
Bis zum nächsten Mal. 2 Wochen sage ich das immer. Ich weiß auch nicht, das war jetzt
irgendwie... Hey, Danny ist nicht da, oder?
Das habe ich schon gesagt.
Oh, echt? Danny gesagt, ist nicht da?
Ja, Danny ist nicht okay. Auf Wiedersehen. 21 Quadratmeter Wohnküche.
Ich habe 6% Akku.
Der Wein ist uns zu Kopfe gestiegen. Lillys Akku ging leer und die Kerzen wollten auch nicht mehr so richtig. Die ramodischte Folge Balkonküche geht zu Ende. Wurde auch Zeit. Leider gibt's in ungefähr mehr oder weniger 2 Wochen schon wieder eine neue Episode. Naja, ciao Kakao dann eben.